Die Macht des Neinsagens. Ein Literaturpodcast über das Nein in all seinen Facetten. In Zusammenarbeit mit dem Literaturraum Dortmund-Ruhr, gefördert von den Kulturbetrieben Dortmund. Ich bin Ihre Gastgeberin, Mona Mais, eine ehemalige chronische Ja-Sagerin. Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Die Macht des Neinsagens mit meinen Gästen Doro Kemper und Hans-Ulrich Häuser. Beide schreiben. Beide sind gemeinsam mit mir Mitglied im Literaturraum Dortmund-Ruhr und beide haben zu meiner großen Freude Ja gesagt zu diesem Literaturpodcast, obwohl es ja eigentlich ums Nein-Sagen geht. Aber bevor wir gleich ins eigentliche Thema und damit auch in eure Texte einsteigen, würde ich vorschlagen, ihr stellt euch einmal kurz vor, erst Doro, dann Uli, damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, wer hier mit mir am Mikrofon sitzt.
Ja, hallo, ich bin Dorothea Kemper, ich komme aus Dortmund und bin seit anderthalb Jahren Mitglied im Literaturraum Dortmund-Ruhr und ich schreibe Gedichte, Songtexte, die ich auch vertone und Kurzprosa.
Das heißt, du könntest auch bald für uns singen im nächsten Podcast vielleicht.
Ja, möglicherweise.
Wir planen schon, sehr gut, sehr gut.
Ja, mein Name ist Hans-Ulrich Häuser und ich beschäftige mich mit Literatur seit Anfang der 80er Jahre als Verleger, als Herausgeber, als Autor, als Veranstalter von Literaturveranstaltungen, vorzugsweise in Hagen. Und ich bin eifriger Besucher des Autorenstammtisches in Dortmund und ich trage da einige Texte immer zu bei, aber man kann sagen, alles in der kurzen Form. Also keine Romane, keine langen, großen Erzählungen, sondern immer nur kleine Dinge. Also eher Gedichte, eher Kurztheaterstücke, eher Kurzgeschichten und so weiter.
Ja, da treffen wir uns ja tatsächlich alle. Ne? Die lange Form ist ja auch noch nicht so meine. Ich hatte ja die Idee zu einem Literaturprojekt ganz grundsätzlich über das Nein sagen, weil ich vor allen Dingen früher noch, sehr dazu geneigt habe, Ja zu sagen, wenn ich auch eigentlich Nein gemeint habe. Und das reflektiere ich jetzt immer häufiger und versuche eben auch jetzt mal mehr Nein zu sagen. Und da interessiert mich natürlich, wie ist denn das bei euch? Also was seid ihr so für Nein-Typen? Doro, wie ist es bei dir?
Also ich bin jemand, die das Nein sagen auch tatsächlich erst mühsam lernen musste. Ich bin dazu erzogen worden, meine Bedürfnisse hinten anzustellen erstmal die Bedürfnisse der anderen in den Vordergrund zu stellen. Und das führt natürlich im Leben zwangsläufig zu Problemen. Also mir fallen auf jeden Fall sehr viele Situationen ein, wo ich in denen ich früher sicherlich viel, viel eher hätte Nein sagen müssen oder Grenzen ziehen müssen. Angefangen bei Gesprächen, wo der Gesprächspartner unglaublich viel Raum einnimmt, beispielsweise bis hin zu ganz alltäglichen Situationen, wie wenn sich zum Beispiel jemand an der Kasse vordrängelt oder so. Also es gibt viele Möglichkeiten,
das stimmt, ne?
Grenzen zu ziehen.
Uli, wie ist das bei dir? Was bist du für ein Neinsager-Typ?
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich ein Neinsager-Typ bin, weil das Neinsagen, das ist ja so vielschichtig und hat so unterschiedliche Aspekte, dass ich da mich schwer tue, mich da einzukategorisieren. Aber vielleicht könnte ich ja sagen, ich sage sehr oft Ja. Ich bin auch, wie Doro das gesagt hatte, eher dazu erzogen worden, Ja zu sagen. Also, ich sage häufig Ja, aber wenn ich einmal Nein sage, dann sage ich Nein.
Ja, das ist spannend, okay.
Und dann möchte ich natürlich auch aufzeigen, dass das Nein-Sagen ja jetzt nicht nur das bloße Ablehnen einer Bitte ist oder Antwort auf eine Frage, sondern Nein-Sagen, das, wie ich gesagt habe, ist ja so komplex, so vielschichtig, dass es für mich auf jeden Fall andere Dimensionen hat. Und diese Dimensionen sind mit Sicherheit einmal politisch, die sind sozial, die sind philosophisch und möglicherweise kann man noch ganz andere Dimensionen in dieses Nein-Sagen hineinbringen.
Ja, das ist ja auch so spannend, ne? Weil ich glaube, dass viele von uns eher dazu neigen, zu oft Ja zu sagen, Dabei eben hat das Nein gerade so eine große Kraft. Das ist ja auch das, was es eben so spannend macht. Ne?
Ja.
Ja, aber Dodo, dann starten wir jetzt mit deiner Kurzgeschichte. Die trägt den Titel Die Schwiegermutter, was ich schon beim Öffnen des Dokuments musste ich schon schmunzeln. Und deine Hauptfigur Anne kommt eines Tages nach Hause und findet Wollmäuse auf ihrem Tisch, fein säuberlich auf einem Notizzettel drapiert, wie du es schreibst. Und diese Wollmäuse hat sie natürlich nicht selbst dahin gelegt, sondern ihre Schwiegermutter Ellen. Die wohnt zu allem Übel ein Stockwerk unter Anne und ihrem Mann Klaus. Und was ich jetzt als kleinen Spoiler noch anfügen möchte, was ich nämlich super spannend fand, dass das Wort Nein in deinem Text überhaupt nicht vorkommt, obwohl ja das Projekt auch die Macht des Neinsagens heißt. Und hast du das bewusst so gemacht, dass das Wort, das zentrale Wort nicht vorkommt in deinem Text?
Das war im Schreibprozess selber war das nicht unbedingt so bewusst. Es war einfach nicht notwendig. Also als ich geschrieben habe, kam eigentlich keine einzige Situation auf, in der dieses Wort zwangsläufig hätte fallen müssen. Die Geschichte hat ja irgendwann so einen Kipppunkt, wo es dann der Anne reicht, wo sie sagt, so jetzt reicht es. Mhm. Und dann bedarf es eigentlich gar nicht dieses Wortes. Also es ist nicht notwendig, dass sie das explizit ausspricht, sondern sie hat da ihren Standpunkt gefunden. Sie weiß, es geht so nicht mehr weiter. Und dann reichen andere Worte, Standpunkt deutlich zu machen.
Ja, dann haben wir jetzt auch das große Vergnügen, dass du uns etwas daraus vorliest. Und zwar die Stelle, in der die Schwiegermutter und ihr böses Treiben, wenn ich es mal so sagen darf, ein wenig genauer beschrieben werden. Und mir hat es da schon ein bisschen Gänsehaut, hatte ich da so ein bisschen.
Ellen ließ seitdem keine Gelegenheit aus, die Wohnung der beiden zu inspizieren. Mal fehlte ihr ein Ei, mal brauchte sie eine Kopfschmerztablette und immer öfter klingelte sie auch einfach nur so an der Tür. Und Anne war nicht entgangen, dass Ellen heimlich in Schränke und Schubladen schaute und mit dem Finger die Staubschicht auf den Möbeln prüfte. Das war pure Kontrolle und Überwachung. Neuerdings fing Ellen Klaus immer häufiger nach der Arbeit im Treppenhaus ab, um ihm irgendwelche Arbeiten aufzutragen. Das allerdings wurde selbst dem gelassenen Klaus zu viel und hatte zur Folge, dass er sich mittlerweile auf leisen Sohlen ins Haus schlich.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Lieblingsstelle, ne? Mit den Fingern die Staubschicht auf den Möbeln prüfen. Ich glaube tatsächlich, so eine Schwiegermutter möchte eigentlich niemand ein Stockwerk unter sich wohnen haben. Deswegen ist natürlich die nahegelegene Frage, liebe Dodo, ist das eine autobiografische Geschichte?
Nein, also zum Glück nicht. Zum Glück ist das reine Fiktion. Also bei meiner Schwiegermutter kann ich tatsächlich sicher sein, dass sie so nicht reagieren würde wie die Ellen in meiner Geschichte. Die würde auch nicht aktiv nach irgendwelchen Staubansammlungen in meiner Wohnung suchen.
Wohnt deine Schwiegermutter ein Stock
hinter dir? Auch nein, nicht. Okay. Nein, sie wohnt auch weiter, also schon hier in Dortmund, aber jetzt nicht direkt Tür an Tür. Allerdings gibt es natürlich auch im Kontakt mit meiner Schwiegermutter Situationen, wo Grenzziehung nötig ist. Also wie in jeden Beziehungen.
Ne? Ja. Ja. Und da musstest du das dann auch üben oder hast du da zu deinem Nein, sage ich jetzt mal Nein zur Schwiegermutter, relativ schnell gefunden?
Nee, das musste ich auch üben. Also das ist auch nicht so einfach gewesen. Aber ja.
Ja, dann vielen lieben Dank für deine Geschichte und vor allen Dingen auch, dass du dir heute Zeit genommen hast für diesen Podcast. Wir verlassen jetzt die Welt der staubsuchenden Schwiegermütter und widmen uns der Liebe oder dem Geld oder auch der Tatsache, dass beides nicht so gut zusammengeht. Auf jeden Fall widmen wir uns Hans-Ulrich Heuser und seiner Kurzgeschichte Alles Lüge. Lieber Uli, in deinem Text lernt ein Mann namens Sam die Kellnerin Susan kennen und er beginnt eine Affäre oder eine Beziehung mit ihr. Das könnte jetzt nach Happy End aussehen, ist es aber nicht, weil sie im Laufe der Jahre immer wieder ihn um Geld bittet, das er ihr dann wohl auch gibt. Ist diese Geschichte denn autobiografisch oder woher kam die Inspiration dazu?
Nein, diese Geschichte ist mit Sicherheit nicht autobiografisch. die Inspiration, die kommt im Grunde durch das Lesen einiger Kurzgeschichten von Charles Bukowski, den ich früher überhaupt nicht leiden konnte. Aber ich habe dann in letzter Zeit so einige Geschichten dann gelesen und ich fand die eigentlich schon sehr, sehr gelungen und haben mir viel Freude gemacht. Und Sam, den ich hier beschreibe, das ist so ein Schwerenöter und der fällt immer auf die Nase.
Ah, okay.
Und das... Also mittlerweile hat er schon eine ganz platte Nase, weil er in über 30 Kurzgeschichten auf die Nase gefallen ist. Also ja, das nur mal zu Sam. Und eigentlich ist es so eine, ja sagen wir mal, transatlantische Freundschaft zu Sam, weil Sam irgendwo in den USA verortet ist, möglicherweise in New York. Naja.
Ah, man weiß es nicht genau.
Man weiß es nicht genau.
Okay, okay. Mir ist auch eben aufgefallen, dass du... Sam in dieser Geschichte als jemanden beschreibst, der seine besten Jahre hinter sich hat und sich mit dem begnügen muss, was das Leben ihm übrig lässt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir hören auch mal rein jetzt in deine Geschichte. Und zwar an eine Stelle, die ich sehr spannend fand. In dem Moment, in dem Susan das erste Mal nach Geld fragt.
Du, Sam, sagte Susan, als sie aus dem Bad kam. Bekleidet war sie nur mit einem Handtuch, das sie zu einem Turban gedreht um den Kopf geschlungen hatte. Sie lehnte mit einer Schulter am Rahmen der Schlafzimmertür. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Aber ja, immer, was kann ich für dich tun, entgegnete Sam. Würdest du mir, begann Susan und blickte, während sie sprach, zu Boden, den Rücken eincremen, vollendete Sam ihre Frage. »Nein, Sam, nein, das ist es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich brauche Geld. Nicht viel, nur etwas. Ich wollte dich nicht...« »Wie viel?«, fragte Sam zurück. $300 würden ausreichen. Ich gebe es dir nächste Woche zurück. Nächste Woche, ich verspreche es.« Es blieb nicht bei diesem einen Mal. Es blieb auch nicht bei $300. Sondern aus 3 wurden 4 und daraus wurden $500. Die Summen wurden größer, so wie die Abstände, in denen sie sich sahen.
Ja, Sam und Susan. Ich darf ja schon mal spoilern. Am Ende sagt Sam ganz deutlich Nein zu Susan und beendet die Beziehung am Telefon. Was ich dann aber nochmal sehr spannend fand, die letzten beiden Sätze der Kurzgeschichte. Du schreibst da, Uli, ich habe gelogen, gestand Sam sich ein, damit musste er leben. Kannst du dazu noch etwas mehr erzählen? Warum hat Sam gelogen?
Also vordergründig hat Sam gelogen, weil er ihr natürlich das Geld hätte geben können und hätte alles versucht, es aufzutreiben. Aber hintergründig ist es doch so, und das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, mit meinem Nein sagen, dass manchmal doch das Nein sagen etwas auslöst in mir, wo ich sage, ich hätte auch anders antworten können, ich hätte anders entscheiden können, ich habe es aber nicht getan. Und ich hatte vorhin mal gesagt, das Nein sagen hat eine ganz andere Dimension, denn das hat ja auch die Dimension für mich von Freiheit. Ich kann Ja sagen, ich kann Nein sagen, ich kann etwas tun, ich kann etwas lassen. Und wenn ich mich dann für Nein entscheide und für das Lassen entscheide, das Nicht-Tun, dann habe ich oft mal Gewissensbisse, vielleicht kann ich es gar nicht besser umschreiben, Gewissensbisse, weil ich vielleicht jemandem Hilfe verweigert habe, der Hilfe gebraucht hätte.
Mhm. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir fast schon am Ende unserer ersten Podcast-Folge von Die Macht des Neinsagens und es war mir ein großes Vergnügen. Ich würde jetzt die Gelegenheit aber dann doch noch gerne nutzen für ein paar handfeste Tipps, weil das hatte ich ja eingangs schon erzählt, dass ich eben auch, wie ihr eigentlich auch, öfters dazu neige, Ja zu sagen an Stellen, an denen ich Nein sagen sollte. Und wenn ich jetzt aber eben zu euch kommen würde und euch bitten würde um Tipps, wie kann ich das Nein sagen lernen oder auch nur üben? Man lernt ja nicht gleich etwas von jetzt auf gleich, ne? Was würdet ihr mir für Tipps geben, Doro?
Also das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist, dass der erste Schritt, Nein sagen zu können, immer der ist, dass man sich über seine eigenen Bedürfnisse klar werden muss.
Mhm.
Was brauche ich eigentlich? Was ist wichtig für mich und was brauche ich nicht? Und wenn man das klar hat, dann kann man anfangen, seinen eigenen Standpunkt einzunehmen und die Grenzen zu ziehen. Mhm. Und das lernt man idealerweise in der Kindheit. Wenn man das in der Kindheit nicht gelernt hat, ist es aber möglich, das im Erwachsenenalter zu lernen, auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, es ist nicht so ganz einfach, aber man kann das lernen. Und die andere Idee, die mir dazu durch den Kopf geht, ist, ich habe kürzlich eine Geschichte geschrieben.
Mhm.
Und da ist es so, dass die Protagonistin zum Beginn ihres Lebens ein Wesen an der Seite hat, so eine Art Zwillingsschwester, die nur sie sehen kann.
Ah,
und die hilft ihr, sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen und Nein zu sagen. Ja, und hilft ihr auch sehr durch die Trotzphase hindurch. Aber die Erwachsenen ziehen sie immer mehr von diesem Wesen weg, sodass sie irgendwann den Kontakt dazu verliert und dann in den Sog des Ja-Sagens kommt. Und im Laufe ihres Lebens findet sie aber wieder Kontakt, also sieht dieses Wesen und kommt dadurch wieder auf den Weg, sich um sich selber zu kümmern. Und das würde ich dir dann raten, also so ein Wesen oder dir wünschen, so ein Wesen an deiner Seite zu haben.
Mhm. Oh, das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist eine gute Vorstellung. Das kann man sich ja dann auch wirklich im Üben des Neinsagens so ein bisschen versuchen auszumalen, wie das wäre, wenn ich jetzt jemanden auf meiner Schulter sitzen hätte, genau. Anstatt immer klassisch Engelein und Teufelein. Nein, habe ich genau. Ein Wesen auf meiner Schulter, genau. Das mich dabei unterstützt,
ja.
Nein zu sagen. Ja. Und natürlich ja auch Nein sagen als eine Form der Selbstfürsorge. Ne? Nicht nur Selbstschutz oder nicht nur um dem anderen etwas nicht zu geben, was er braucht, sondern für sich.
Ne? Ganz genau.
Mhm. Vielen Dank.
Ja, da fällt es mir natürlich schwer, noch etwas hinzuzufügen. Also ich kann das unterschreiben und die Idee von dir, Doro, die ist ja ganz klasse. Vielleicht könnte ich noch hinzufügen, dass es ja gar nicht so schwer ist, letztlich Nein zu sagen. Es gibt ja nur im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder Nein, vielleicht oder Ja. Und jetzt streichen wir mal das vielleicht, dann sind wir nur noch bei zwei Möglichkeiten, Ja oder Nein. Und da muss man sich dann darüber im Klaren werden. Und wenn du, Mona, jetzt zum Beispiel nicht Nein sagen könntest oder es dir besonders schwerfällt, dann würde ich doch einen Kunstgriff anwenden und würde sagen, wenn das Nein sagen vielleicht bei dir ein bisschen zu negativ besetzt ist, dann beginn doch einfach deine Antwort und deine Entscheidung mit einem Ja. Ja, ich sage Nein. Und nimm dir die Freiheit.
Wunderbar. Das schönste Schlusswort ever. Vielen Dank. Die Macht des Neinsagens. Ein Literaturpodcast über das Nein in all seinen Facetten.